Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Wir müssen vieles ändern, wenn wir unsere Umwelt erhalten wollen. Wir müssen uns ändern, müsste man eigentlich formulieren, wenn wir die Umwelt erhalten wollen. Und genau da liegt das Problem. Abstrakt ist es klar. Und wenn die anderen es tun sollen, ja, dann ist es auch klar. Aber wir selbst, wenn es konkret wird, nun ja, da wird es schwieriger. Und genau da liegt das Dilemma der Politik. Oder sollte man sagen, diese Widersprüchlichkeit spürt die Politik jeden Tag. Etwas ändern, ohne wirklich etwas zu ändern, das wird unter anderem heute diskutiert. Was machen wir zum Beispiel mit Einwegverpackungen? Was machen wir mit dem Müll? Diese Debatte ist angestoßen, vielleicht ja auch mit einem Ergebnis. Wir werden Sie heute informieren. Die anderen Themen dieser Sendung: Solidaritätszuschlag, ganz oder gar nicht, soll er denn weg? Die Sozialdemokraten sind für ein härteres Vorgehen gegen Rechtsextreme. Dann der Fall Epstein, wir haben es in den Nachrichten auch wieder gehört. Da gibt es neue Vorwürfe. Und der Streit um die Gratis-Bahnfahrten für Soldaten, auch das geht weiter. All das haben wir in dieser Sendung. Wir beginnen mit der Debatte um den Solidaritätszuschlag. Abschaffen, wenn ja, für wen, für einige wenige nicht, oder doch vielleicht besser den Steuertarif dann insgesamt ändern? Das ist genau die Frage. Volker Fintermer.
Von einem guten Beitrag für das Wirtschaftswachstum in Zeiten einer schwächelnden Konjunktur spricht Finanzminister Olaf Scholz. Denn für kleine und mittlere Einkommen bis zu einer Grenze von knapp 74.000 Euro im Jahr, für ledige oder 152.000 Euro für Paare, soll die Abgabe ganz entfallen. Darüber hinaus soll es eine sogenannte Milderungszone für weitere 6,5% der Steuerzahler geben, für die die Abgabe zumindest in Teilen wegfällt. Allein die verbleibenden 3,5% der Spitzenverdiener sollen dem Entwurf zufolge den Solidaritätszuschlag weiter zahlen.
Und ich glaube, dass es gerecht ist, dass wir die unverändert bestehenden Aufgaben zur Finanzierung der deutschen Einheit dann von denjenigen tragen lassen, die das allergrößte Einkommen haben,
sagt Olaf Scholz. Der Entwurf geht damit deutlich über die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag hinaus. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sprach dennoch nur von einem ersten wichtigen Schritt.
Unsere Position ist nach wie vor klar. Wir stehen für eine vollständige Abschaffung des Solis, aber sind froh über diesen ersten Schritt und dass sich die SPD und nun der Finanzminister bewegt.
Außer Frage steht für die CDU, dass der Soli möglichst bald ganz auslaufen soll, betonte Ziemiak. Diese Geduld wollen AfD und FDP gar nicht erst aufbringen. Für beide ist eine Erhebung des Solis nach dem Auslaufen des Solidarpakts für Ostdeutschland ab dem kommenden Jahr verfassungswidrig, weil es sich um eine zweckgebundene Steuer handelt.
Wir haben schon wesentlich früher im letzten Jahr gefordert, dass der Solidaritätszuschlag für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu entfallen hat. Wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass wir hier in eine ganz, ganz schiefe rechtliche Situation vom Verfassungsgericht gelangen können.
So der AfD-Finanzpolitiker Kai Gottschalker morgen im Deutschlandfunk. Maßgeblich für diese Auslegung ist ein Gutachten des früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier, in dem argumentiert wird, dass mit dem Auslaufen des Solidarpakts, wenn also die explizite Förderung der ostdeutschen Bundesländer entfällt, auch der Rechtsgrund für die Sonderabgabe hinfällig ist. Auf diesen Sachverhalt setzt auch die FDP.
Der Solidarpakt läuft ja auch aus. Das war die Begründung für diese Sonderabgabe. Es hat alle belastet, für die das eingeführt wurde. Da muss auch derselbe Personenkreis zum richtigen Zeitpunkt entlastet werden. Alles andere wäre verfassungswidrig.
So FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg am Morgen im ZDF. Doch Bundesfinanzminister Olaf Scholz lässt sich von diesen Klageandrohungen nicht irritieren.
Die Lösung, die wir vorschlagen, ist verfassungskonform,
erklärte Scholz heute, zumal es nach wie vor nachvollziehbare Gründe für die weitere Erhebung der Steuer zumindest von den Besserverdienern gebe. Denn mit dem Ende des Solidarpakts seien gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West doch nicht erreicht. Und dafür würden die Abgaben der Spitzenverdiener weiter gebraucht. Dennoch soll auch für sie zu einem späteren Zeitpunkt ein Beschluss gefasst werden.
Aus Gründen der Gerechtigkeit finden sehr viele, die Sozialdemokratische Partei und ich zum Beispiel, dass das aber zum Beispiel auch dadurch erfolgen kann, dass diejenigen, die zum Beispiel 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen Jahreseinkommen haben, die Beträge, die sie heute mit dem Soli zahlen, auch weiterzahlen können, aber eben durch eine für sie etwas angehobene Einkommensteuer.
Da aber dürfte der Koalitionspartner kaum mitspielen und auch die Wirtschaftsverbände fordern unisono die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags.
Das war der Bericht von Volker Fintermer. Der Rechtsextremismus ist überall auf dem Vormarsch, vor allen Dingen gewalttätig. Die Zahl der Straftaten steigt in allen Bundesländern. Die Frage ist, was tun? Die Sozialdemokraten haben sich Gedanken gemacht und sie wollen ein zügiges Verbot zum Beispiel einer bestimmten Organisation Combat 18 haben. Allerdings bleiben sie dabei nicht stehen. Was die Sozialdemokraten wollen und welche Reaktionen es gibt, Sabine Müller hat sie.
Das Bundesinnenministerium reagiert zurückhaltend auf Forderungen nach einem Verbot des Neonazi-Netzwerks Combat 18. Eine Ministeriumssprecherin ließ keinen Zweifel daran, wie die Gruppierung eingeschätzt wird. Combat 18 sei neonazistisch, rassistisch, fremdenfeindlich, demokratiefeindlich und gewaltbereit. Aber sie fügte hinzu, Verbotsverfügungen bedürften einer sorgfältigen Prüfung, damit sie vor Gericht Bestand hätten. Das Ministerium reagierte auf eine aktuelle Forderung der SPD-Spitze. Die ruft Bundesregierung und Sicherheitsbehörden zu einem härteren Vorgehen gegen Rechtsextremisten auf und fordert konkret ein schnelles Verbot von Combat 18. Die Gruppierung ist in mehreren europäischen Ländern aktiv und gilt als bewaffneter Arm des verbotenen Neonazi-Netzwerks Blood and Honor. Innenminister Horst Seehofer hatte Ende Juli angekündigt, nach seinem Urlaub werde noch, Zitat, etliches geschehen, was Verbote rechtsextremistischer Organisationen angeht. Seine Sprecherin erklärte heute, zu Verbotsüberlegungen im Einzelfall äußere sich das Ministerium grundsätzlich nicht.
Das war Sabine Müller mit dem Bericht. Wir wollen das vertiefen und wollen mit dem Rechtsextremismusforscher der Hochschule Düsseldorf, Fabian Virchow, reden. Zunächst einmal guten Abend, Herr Virchow.
Schönen guten Abend, ich grüße Sie.
Fangen wir mal an mit Combat 18. Ein bisschen was haben wir gehört. Was ist das aus Ihrer Sicht?
Combat 18 ist eine gewaltbereite Struktur des Neonazismus, die es seit vielen, vielen Jahren gibt und die bis jetzt erstaunlicherweise relativ wenig von den Sicherheitsbehörden angegangen worden ist. Man hat sie wahrscheinlich im Blick gehabt, aber es sind wenig exekutive Maßnahmen erfolgt.
Die Frage ist jetzt, wenn man die verbieten sollte, erstens geht das, zweitens ist das sinnvoll. Fangen wir an mit geht das?
Davon bin ich überzeugt, dass das geht. Ja, es gibt bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen, beispielsweise, dass es dort eine organisierte Willensbildung gibt. Ich glaube, das lässt sich nachweisen. Ich finde es unglücklich, solche Verbote anzukündigen. Insofern glaube ich, wird ein Verbot, wenn es denn kommt, weitgehend ins Leere laufen.
Sie haben gerade gesagt, Herr Virchow, ja, wenn man ein Verbot ankündigt, ist es sinnlos. Warum?
Ein Verbot, das vorher angekündigt wird, ist insofern weitgehend sinnlos, weil diejenigen, die von einem solchen Verbot betroffen sein könnten, sich darauf vorbereiten und zum Beispiel belastendes Material aus dem Haus schaffen. Und insofern die letztendlich juristisch haltbare Begründung für ein solches Verbot gefährdet wird.
Ist das denn, das ist die andere Frage, sinnvoll? Weil wenn ich das richtig sehe, ist da zwar eine Struktur, aber das ist nicht so wie bei einer Partei oder wie bei einer anderen Gruppe. Oder sehe ich das falsch?
Nein, es ist nicht wie eine Partei, aber ein wichtiges Kriterium ist, wie gesagt, dass es eine organisierte Willensbildung gibt, dass man sich sozusagen zur Durchführung von bestimmten Aktivitäten verabredet und gemeinsame Vorhaben abspricht. Und das scheint mir bei Combat 18 oder Combat 18 eindeutig gegeben.
Sie gehören ja ohnehin zu denen, die schon längere Zeit sagen, die Gefahr von rechts in Deutschland wird unterschätzt. Wie groß ist die Gefahr von rechts?
Ich glaube, da muss man verschiedene Ebenen unterscheiden. Wenn wir auf der Ebene der Gewalt sind, dann erleben wir, dass, glaube ich, täglich die Zahlen der rassistischen Angriffe werden kaum noch wahrgenommen. Auch in den Medien wird das relativ wenig berichtet. Und das sind vor allem Menschen mit Migrationsbiografie oder die äußerlich von den Rechten an Kleidung oder Hautfarbe als in Anführungsstrichen Volksfeinde ausgemacht werden. Insofern ist das eine reale Gefahr. Und es kommt eben die Gefahr dazu, wie wir jetzt bei Herrn Lübcke gesehen haben, dass auch Menschen angegriffen, in diesem Fall sogar ermordet werden, die sich für eine liberale Gesellschaft einsetzen.
Jetzt gibt es immer die Diskussion, die einen sagen, in dem Fall jetzt die SPD, wir müssen uns um Rechte kümmern, und dann kommt von anderen immer sofort den Hinweis, ja, aber die Linken bitte nicht vergessen. Was bedeutet das eigentlich, dieses wechselseitige Aufrechnen, was am Ende, führen Sie den Satz weiter, dazu führt, dass man nichts tut?
Na, ob das dazu führt, dass man nichts tut, müsste man im Einzelfall gucken. Ich glaube nur, dass das nicht hilfreich ist, reflexartig dann fragen, was wird denn jetzt gegen reale oder meinliche Linksextremisten getan. Der Rechtsextremismus ist ein eigenständiges soziales Problem. Er ist eng verknüpft mit Rassismus in der Gesellschaft und insofern erfordert dieses Phänomen auch eigene Antworten in einer Dimension, wie wir sie in den letzten 20, 25 Jahren nicht hatten.
Welche Antworten sehen Sie oder wo muss man ansetzen? Zunächst bei jenen, die möglicherweise als rechtsextrem bekannt sind und auch Waffen haben. Das ist die eine Diskussion. Reicht das?
Das ist eine wichtige Maßnahme. Das thematisiert ja auch die SPD, aber es wird sicherlich nicht reichen. Wir müssen gezielt einerseits darüber nachdenken, die Zivilgesellschaft noch weiter zu stärken. Dazu gehört auch, dass entsprechende Projekte aus dem Projektstatus herauskommen und eine gesicherte Finanzierung bekommen. Dazu gehört sicherlich auch, dass der Rassismus systematisch analysiert und dann auch gesellschaftlich sozusagen angegangen wird, dass wir da eine Auseinandersetzung brauchen, weil das wird letztendlich die entscheidende Frage sein, können wir dem organisierten Rechtsextremismus die politische Basis entziehen.
Welche Rolle spielt das Netz?
Das Netz spielt eine zentrale Rolle in den letzten Jahren und das hat damit zu tun, dass es dort relativ einfach ist und in vielen Fällen, selbst bei aggressiver Hetze, auch unsanktioniert bleibt, wenn man da beispielsweise rassistische Aussagen postet. Es gibt darüber hinaus vielfache Möglichkeiten, das Netz zu Verabredungen zu nutzen. Wir wissen von geschlossenen Chatgruppen, in denen Gewalttaten vorbereitet werden und so weiter. Also das ist, glaube ich, nicht zu übersehen, dass das eine ganz tragende Rolle spielt für rassistische Hetze, aber eben auch für die Vorbereitung und Durchführung von Gewalttaten.
Und die AfD in dem Zusammenhang? Rechts, rechtsextrem oder wo ordnen Sie die ein?
Na, wir hören ja immer wieder davon, dass auch AfD-Mitglieder oder sogar Mitglieder in den Parlamenten an solchen Chatgruppen beteiligt sind. Die argumentieren dann, dass sie da zufällig reingekommen sind, wie auch immer. Ich glaube, dass man von der AfD inzwischen als tatsächlich extrem rechter Partei sprechen muss, weil auf der einen Seite es gegen den Flügel, für den Herr Höcke steht, nicht möglich ist, wichtige Entscheidungen durchzusetzen und weil auch der Teil, der als gemäßigt gilt, in vielen Fällen rassistische Aussagen mitträgt und eine entsprechende Programmatik vertritt.
Und wenn ich jetzt frage, AfD rechts und antisemitisch, ist das eine Linie, die man in einem durchziehen kann?
Es gibt sicherlich Ausnahmen in der AfD, die sich dezidiert auch gegen Antisemitismus wenden. Im Großen und Ganzen ist aber Antisemitismus nichts, was diese Partei stört, bis hin zu denjenigen, die ja antisemitische Positionen sehr dezidiert vertreten und in einer Art und Weise, die volksverhetzend ist.
Auch wenn es erschreckend ist, ich bedanke mich für das, was Sie uns heute Abend erklärt haben, Herr Virchow. Herzlichen Dank dafür.
Tschüss.
Das war Fabian Virchow. Wir haben das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Unser nächstes Thema. Die Umweltministerin hat heute ein neues Thema gesetzt. Einwegverpackungen und Stadtreinigung. Nun ja, Sie alle kennen das. Das passiert hier bei uns in den Städten. Die Leute schmeißen weg, was sie gerade gekauft haben. Kann man das ändern? Dadurch, dass die Steuern und die Abgaben auf solche Dinge erhöht werden. Zusätzlich übrigens zum grünen Punkt. Katharina Hamberger.
Leere Kaffeebecher, Zigarettenkippen, schmutziges Plastikgeschirr. Alles gemacht für unterwegs. Und unterwegs werden diese Dinge auch weggeworfen. In den Mülleimer am Straßenrand oder einfach auf die Wiese im Park. Das soll, wenn es nach Bundesumweltministerin Svenja Schulze geht, bald der Vergangenheit angehören. Erreichen will die SPD-Politikerin das aber nicht mit einem Verbot, sondern indem sie bei den Kosten für die Entsorgung dieses Mülls ansetzt.
Die Kosten für die Reinigung, die tragen wir alle. Und diese Kosten, die steigen, teilweise übersteigen die Kosten für die Stadtreinigung die geplanten Ausgaben.
Diese Kosten, die sollen nun in Zukunft nicht mehr nur von den Kommunen getragen werden.
Wir verteilen die Kosten jetzt einfach neu nach dem Verursacherprinzip.
Treffen soll das aber nicht, zumindest direkt, diejenigen, die den Müll produzieren, also die Verbraucher, sondern diejenigen, die die Verpackungen herstellen.
Wer also Fastfood-Verpackungen, Einwegbecher und Zigarettenfilter herstellt, der zahlt nachher auch für ihre Entsorgung.
Schulze beruft sich dabei auf eine im Mai beschlossene EU-Richtlinie. Die Maßnahme Schulzes soll zum einen dafür sorgen, dass die Kommunen entlastet werden, die für die Reinigung von Straßen und Plätzen verantwortlich sind. Aber damit soll auch ein Anreiz geschaffen werden, dass Unternehmen auf andere, umweltfreundlichere Verpackungsmaterialien umstellen. Wie hoch die Kosten sind, die auf die Hersteller zukommen, das lässt sich momentan offenbar noch nicht sagen. Aus diesem Grund macht der Verband Kommunaler Unternehmen, VKU, nun eine repräsentative Erhebung.
In größeren, in den kleineren Kommunen, in touristischen Zentren, genauso wie an den Stadträndern, in Parks und an Gewässerstreifen, in Bundesstraßen, an Wohngebieten und natürlich auch über die Jahreszeiten verteilt, weil wir dort natürlich auch entsprechende Schwankungen kennen.
So der Präsident des VKU, der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling. Es geht darum zu erfassen, wie groß der Anteil an Einwegverpackungsmüll ist und welche Kosten für dessen Entsorgung anfallen. Die Daten dieser Erhebung sollen dann auch Grundlage für das entsprechende Gesetz sein, das bis 2021 auf den Weg gebracht werden soll.
Soweit Katharina Hamberger. Und das Ganze ist natürlich die Frage, was wird daraus? Hier ein Einzelvorschlag, da ein Einzelvorschlag und so weiter und so weiter. Wird irgendwann ein Gesamtkonzept in der Klimadebatte? Da sind viele andere Dinge noch zu entscheiden. Auch übrigens an die Frage, was kostet das und wer bezahlt das? Wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer? Übrigens, vielleicht dauert es deshalb genauso lange. Nadine Lindner.
Wie weiter in der Klima- und Umweltpolitik? Das bleibt die politische Kernfrage dieses Sommers. An Einzelvorschlägen mangelt es nicht, ein Gesamtkonzept lässt jedoch weiter auf sich warten. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte zum Beispiel eine Abwrackprämie für alte Ölheizungen ins Spiel gebracht, die CDU-Chefin heute im Morgenmagazin.
Wir wissen, dass es viele alte Ölheizungen gibt. Die wollen wir ersetzen unter dem Gesichtspunkt, wie können wir CO2 einsparen.
Außerdem will die CDU-Chefin eine tiefgehende klimapolitische Überprüfung von Steuern und Abschreibungen. Grundsätzliche Zustimmung gab es von den Grünen. Allerdings warf Grünen-Chef Robert Habeck heute Morgen im Deutschlandfunk der CDU-Chefin Widersprüchlichkeit vor.
Denn noch immer fördert der Staat, also ihre Bundesregierung, den Neueinbau von neuen Ölheizungen. Also sie redet davon, Ölheizungen abzuwracken. Deutschland fördert mit bis zu 3.000 Euro pro Ölheizung im Moment noch Ölheizungen.
Das Wirtschaftsministerium bestätigte am Mittag, dass derzeit noch besonders effiziente Ölheizungen gefördert würden. Allerdings werde das Fördersystem derzeit überarbeitet. SPD-Umweltministerin Svenja Schulze äußerte sich zurückhaltend, wenn auch positiv zurückhaltend, zum Vorstoß der CDU-Chefin.
Ich freue mich, dass die Union jetzt einsteigt endlich in den Wettbewerb von konstruktiven Vorschlägen. Wir werden das alles am 20.09. im Klimakabinett zusammenführen und dort ein Gesamtkonzept vorlegen. Ich gehe davon aus, dass diese Vorschläge über die zuständigen Ministerien dann auch eingebracht werden.
Streit gibt es jedoch zur Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen. In der SPD mehren sich die Stimmen dafür, die schwarze Null im Bundeshaushalt aufzugeben. Auch Grünen-Chef Habeck sprach sich dafür aus.
Die schwarze Null halten, alle möglichen Ausgabenforderungen formulieren. Das wird nicht funktionieren. Wir werden eine massive Investition in Klimaschutzprojekte brauchen.
Der Haushalt sei bereits jetzt knapp kalkuliert. Da könne man nicht ständig neue Klimamaßnahmen versprechen, die alle Geld kosten würden, ohne woanders zu kürzen, so Habeck. Ob Heizungsabwrackprämie oder Ausbau des Nahverkehrs, alles sei mit zusätzlichen Ausgaben verbunden. Der Grünen-Chef am Mittag in Berlin.
Die müssen gegenfinanziert werden oder sollten gegenfinanziert werden. Und im Moment vermisse ich bei den Akteuren der Großen Koalition und vor allem bei denen der Union Ehrlichkeit und Klarheit, was das für den Haushalt bedeutet. Das ist keine solide Politik. Und im Grunde sind die ganzen Ansagen, alles zu ermöglichen und gleichzeitig nichts zu ändern, politisch hoch unseriös.
Keine Neuverschuldung für mehr Klimaschutz. Diese haushaltspolitische Marschrichtung haben dagegen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler sowie Finanzminister Olaf Scholz von der SPD vorgegeben. Scholz heute Mittag in Berlin.
Wir können die Aufgaben, die wir stemmen, ohne neue Schulden leisten. Und ganz klar ist, wir werden die Mittel, über die wir verfügen, dann sehr klug einsetzen müssen. Das wird gegenwärtig vorbereitet und da wird etwas sehr Vernünftiges bei herauskommen. Jetzt zählen Taten und nicht Worte.
Der Haushalt für das kommende Jahr wird in der ersten Sitzungswoche des Bundestags im September debattiert. Der Haushaltsentwurf, den das Bundeskabinett Ende Juni beschlossen hatte, kommt ohne neue Schulden aus und erfüllt damit die schwarze Null. Allerdings nur, weil der Finanzminister knapp 10 Milliarden Euro aus der Rücklage für Flüchtlingsausgaben entnimmt. Endgültige Entscheidungen zum umweltpolitischen Kurs fallen bei der zentralen Sitzung des Klimakabinetts am 20. September. Dann soll es endlich ein Gesamtkonzept geben. Bis dahin wird es sicherlich noch weitere einzelne klimapolitische Vorstöße geben.
Soweit der Bericht von Nadine Lindner. Und um 23.30 Uhr beginnen bei uns die Kurzberichte zunächst in Italien. Wie geht es weiter? Gibt es Neuwahlen? Möglicherweise. Aber wie schnell gibt es sie? Das ist die entscheidende politische Frage. Dort wird heftig gerungen. Jörg Seiselberg.
Der Senat tritt erst einmal auf die Bremse. Die Anträge, auf dem Weg zu Neuwahlen Tempo zu machen, fanden im Treffen der Fraktionschefs heute keine Mehrheit. Salvinis Lega wollte bereits morgen über den Misstrauensantrag gegen Regierungschef Conte abstimmen. Dies wurde abgelehnt. Damit haben sich die oppositionellen Demokraten gemeinsam mit der noch Regierungspartei Fünf-Sterne-Bewegung erst einmal durchgesetzt. Allerdings ist es nur ein erster Etappensieg. Morgen müssen im Plenum alle Senatoren abstimmen, wie es weitergehen soll. Die Demokraten und die Fünf-Sterne-Bewegung zeigen sich optimistisch, dass fast alle ihre Senatoren kurzfristig aus dem Urlaub zurückkehren können, um eine Mehrheit gegen schnelle Neuwahlen auch morgen sicherzustellen. Die Salvini-Gegner im Senat wollen Ministerpräsident Conte nicht schon diese Woche ins Parlament rufen, wie vom Legaführer gewünscht, sondern erst am 20. August. Hintergrund dieses Tauziehens: ein schneller Termin für das Misstrauensvotum würde die Tür öffnen für schnelle Neuwahlen. Dies wollen Demokraten und Fünf-Sterne-Bewegung verhindern. Teile der Demokraten fordern stattdessen eine Übergangsregierung. Die Fünf-Sterne-Bewegung zeigt sich hierfür zumindest offen.
Am Donnerstag sind bei einer Explosion auf einem Militärgelände im Norden Russlands mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem ist auch kurzzeitig erhöhte radioaktive Strahlung gemessen worden. Wie sieht die Lage heute aus, Sabine Stör?
Informationen über den Unfall mit einem Raketentriebwerk im Nordwesten Russlands fließen nur spärlich. Auf Anfrage des ARD-Hörfunkstudios schreibt Rosatom, der für Atomenergie zuständige Staatskonzern, es sei aber bereits alles veröffentlicht. Das ist, der Unfall beim Test eines Raketenmotors hat auf einer Plattform im Meer stattgefunden, nicht weit eines russischen Militärgeländes im Nordwesten des Landes bei Archangelsk. Und der Test hat atomaren Charakter. Für den Start des Düsentriebs ist eine isotopische Energiequelle zum Einsatz gekommen, heißt es bei Rosatom. Es ist schwer einzuschätzen, was das genau bedeutet. Isotope sind Elemente, die radioaktiv sein können oder auch nicht. Und sie zerfallen in einem natürlichen Prozess. Der wird dann genutzt, um Energie zu gewinnen. Es geht nicht um eine künstlich herbeigeführte Kettenreaktion wie bei der Atomkraft. Bei dem Unglück am Donnerstag soll sich der flüssige Kraftstoff, der außerdem zum Start des Raketenmotors genutzt wurde, laut Rosatom entzündet haben. In der Folge hat es mindestens 5 Tote gegeben. Und auch wenn das Verteidigungsministerium recht bald nach dem Unfall meldete, es seien keine schädlichen Chemikalien ausgetreten, stellte die Stadtverwaltung der nahegelegenen Hafenstadt von Severodwinsk ergänzend fest, dass sich die radioaktive Strahlung zumindest kurzfristig von dem Grenzwert 0,6 Mikrosievert auf 2 Mikrosievert erhöht hatte.
Die Lage im Mittelmeer hat sich nur wenig beruhigt. Immerhin, es werden hier und da Menschen gerettet und das ein oder andere Land der Europäischen Union nimmt sie auf. Aber das ist keine dauerhafte Lösung. Die Europäische Kommission hat sich jetzt eingeschaltet. Jakob Mayer.
Die EU-Kommission begrüßt nach den Worten ihres Sprechers, dass Italien und Malta einige Flüchtlinge vom Rettungsschiff Open Arms aufgenommen haben, um sie medizinisch zu versorgen. Aber, so der Sprecher, wir brauchen eine Lösung für alle Migranten an Bord. Und die gibt es nach seinen Angaben nur, wenn die EU-Mitgliedstaaten mitziehen. Wir haben die Regierungen aufgerufen, Solidarität zu zeigen und zu einer Lösung beizutragen, so der Sprecher. Brüssel steht demnach in ständigem Kontakt mit den Mitgliedstaaten und prüft derzeit mögliche Optionen für die Aufnahme der Menschen an Bord des Rettungsschiffes im Mittelmeer. Die Kommission hat ihr Möglichstes getan, um eine Lösung zu finden, und wird weiter alle Solidaritätsmaßnahmen unterstützen und koordinieren, versicherte der Sprecher. Die EU-Kommission kann aber erst dann vermitteln, um aufnahmebereite Länder zu finden, wenn ein Mitgliedstaat darum bittet, und eine solche formelle Anfrage ist bisher nicht eingegangen. Derzeit sitzen Hunderte aus dem Mittelmeer gerettete Migranten auf Rettungsschiffen fest. Italien und Malta haben ihre Häfen für diese Schiffe weitgehend dicht gemacht.
Der Monsun tobt immer noch in Myanmar und die Opferzahlen steigen. Lena Bodewein.
Besonders im Mondstaat im Südosten des Landes haben Erdrutsche und Überschwemmungen viele Menschenleben gekostet. Straßen stehen unter Wasser, Dörfer versinken geradezu im Schlamm, Fluten spülen Häuser fort. Im ganzen Land sind nach UN-Angaben fast 40.000 Menschen in Notunterkünften untergebracht. Insgesamt mussten in den vergangenen Wochen fast 90.000 Menschen fliehen. Das Militär ist mit Soldaten und Hubschraubern im Einsatz, um den Überlebenden zu helfen und Tote zu bergen. Tagelanger Starkregen hat die Pegel der Flüsse stark ansteigen lassen. Viele traten über die Ufer. In den Bergen im Mondstaat haben sich Erdmassen gelöst und sind in einer riesigen Schlammlawine zu Tal gestürzt. Dörfer, Klöster, Schulen wurden zerstört. Die wichtigste Verbindungsstraße des Bundesstaates war durch eine 2 Meter hohe Schlammschicht blockiert. In Myanmar und vielen anderen Ländern Asiens kosten die heftigen Monsunregen jedes Jahr wieder viele Menschen das Leben. Für die kommenden Tage sind weitere Starkregenfälle in Myanmar vorhergesagt.
Heute war wieder DFB-Pokal, unter anderem ein kleiner gegen einen großen, aber der große hat gewonnen. Er heißt Bayern München, Andreas Friebel.
Energie Cottbus hat sich teuer verkauft. Der FC Bayern gewinnt aber letztendlich verdient mit 3:1 im Stadion der Freundschaft. In den ersten 10 Minuten der Viertligist mutig danach übernahm der Rekordmeister das Spiel. Trotzdem dauerte es bis zur 32. Minute, in der Lewandowski das 1:0 erzielte. Auch in der zweiten Hälfte, na klar, die Bayern klar spielbestimmend. Energie verteidigte, aber clever bis nach 64 Minuten. Coman aus 17 Metern flach ins rechte Eck abzog und traf. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Goretzka in der 85. mit dem 3:0. Und dann gab es noch einen Elfmeter für Energie in der Nachspielzeit. Den verwandelte Tatz zum 1:3 vor 21.000 Zuschauern.
Jetzt kommen wir um 23.36 Uhr genau zur Börse. Da hat die Börse heute wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Dorothee Holz.
Wer schnappt sich den Lichttechnikkonzern Osram, 2 amerikanische Finanzinvestoren oder der österreichische Chiphersteller AMS? In den vergangenen Wochen hat der Übernahmepoker um Osram einige überraschende Wendungen genommen, denn die Österreicher hatten schon im Juli ein Angebot gemacht, das sie dann wieder zurückgezogen haben. Jetzt liegt ein neues vor und jetzt soll es auch ganz schnell gehen. Der Vorstand von Osram will Verhandlungen aufnehmen. Das viel kleinere österreichische Unternehmen bietet im zweiten Anlauf bis zu 4,3 Milliarden Euro. Das Finanzierungskonzept sei verbindlich und tragfähig, so Osram. Das neue AMS-Angebot hat die Aktien kräftig beflügelt. Es ging um über 10% nach oben. Nicht glücklich ist der Betriebsrat. Das Hickhack sei nicht vertrauenerweckend und gehe zulasten der Belegschaft. Die Belegschaft fürchtet eine Zerschlagung. Die neue Börsenwoche begann insgesamt ziemlich trüb. Der DAX startete zwar schwungvoll in den Handelstag, schloss aber etwas tiefer bei 11.679 Punkten. Zum Handelsstreit und zum drohenden chaotischen Brexit kommt jetzt noch eine Regierungskrise in Italien hinzu. Und auch um Hongkong macht man sich zunehmend Sorgen. Aktien von Industrieunternehmen gerieten kräftig unter Druck. Größte Verlierer waren aber Bankaktien. Die Commerzbank-Aktie fiel auf ein Rekordtief. Kein Vergleich aber zum Börsenbeben in Buenos Aires. Nach der Vorwaldschlappe von Präsident Macri brechen die Kurse um 30% ein. Der argentinische Peso verliert gegenüber dem Dollar gut 20%.
Das war der Börsenbericht, das war Dorothee Holz. Was in der Gefängniszelle in New York passiert ist, das ist bisher noch nicht hundertprozentig klar. Klar ist auf jeden Fall, die Aufsichtsbehörden haben nicht das getan, was sie tun mussten, oder die Aufsicht. Und wer steht da drüber? Der Justizminister. Der hat sich heute geäußert. Eigentlich hat er selbst ein gewaltiges Problem, aber wir werden sehen, wie das endet. Thilo Kössler.
Es gibt viele offene Fragen nach dem Tod von Jeffrey Epstein im Hochsicherheitstrakt des Metropolitan Correctional Center MCC in New York City. Warum stand der Angeklagte nicht mehr unter der besonderen Beobachtung für Suizidgefährdete, wo er doch am 23. Juli schon einmal einen Versuch unternommen haben soll, sich das Leben zu nehmen? Und warum wurde die Vorschrift nicht beachtet, alle 30 Minuten nach dem Häftling zu schauen? Justizminister William Barr blieb die Antworten schuldig, aber er erhob schwere Vorwürfe gegen die Gefängnisleitung. Er und sein Ministerium seien entsetzt gewesen, dass der Häftling nicht bewacht wurde, sagte er.
I was appalled, and indeed the whole department was, and frankly angry, to learn of the MCC's failure to adequately secure this prisoner.
Barr versprach eine gründliche Untersuchung durch das FBI und sein Ministerium. Barr interessiert insbesondere, wie es zu diesen besorgniserregenden Unregelmäßigkeiten in dem New Yorker Gefängnis kam, wie er sagte.
We are now learning of serious irregularities at this facility that are deeply concerning.
Als Justizminister ist William Barr indes die Kontrollbehörde für das Federal Bureau of Prisons, das Bundesamt für Gefängnisse, und damit auch für das Metropolitan Correctional Center in New York. Zu den institutionalisierten Regelverstößen zählt Eric Young, der Vollzugsbeamte berät, allerdings auch die unsäglichen Arbeitsbedingungen in den Bundesgefängnissen im Allgemeinen und im MCC im Besonderen. Die Trump-Administration habe die Zahl der Vollzugsbeamten auch dort drastisch gekürzt. Die Bediensteten hätten es mit 60 bis 70 Wochenstunden zu tun.
So you're talking about staff constantly working 60, 70-hour work weeks.
Die Untersuchungen werden sich zunächst auf die Umstände des Todes von Jeffrey Epstein konzentrieren. Dies ist umso dringlicher, als sich wie ein Lauffeuer Verschwörungstheorien über die Social Media verbreiteten. So twitterte der Comedian Terrence Williams wörtlich: Epstein hatte Informationen über Bill Clinton, nun ist er tot. Zitat Ende. Damit suggerierte er, Epstein habe nicht Selbstmord begangen, sondern sei einem Mordkomplott Bill Clintons zum Opfer gefallen. Indem Donald Trump diese krude These retweetete, also weiterverbreitete, machte sie sich der Präsident der Vereinigten Staaten zu eigen und zog damit die Aufmerksamkeit für die Tatsache auf sich, dass nicht nur Bill Clinton mit Jeffrey Epstein bekannt war, sondern auch er selbst. Prompt wurde auch Trump mit dem Tod des New Yorker Millionärs in Verbindung gebracht. Was hat er zu verbergen, fragte etwa der Bürgermeister von New York und demokratische Präsidentschaftskandidat Bill de Blasio.
How did it happen? He was your friend. He's Trump's friend. So what is Trump hiding?
So warfen die Ereignisse des Wochenendes nicht nur ein Schlaglicht auf die ungeheuerlichen Vorwürfe gegen den Unternehmer Epstein, der mit Hilfe von Mittätern Dutzende von minderjährigen Mädchen in die Prostitution gelockt und mit ihnen Menschenhandel getrieben haben soll. Ins Blickfeld geriet auch das High-Society-Umfeld des Unternehmers, der prominenten Partys schmiss und einflussreichste Freunde mit seinem Privatjet auf seine eigene Insel flog. Nicht nur FBI und Staatsanwälte wollen Licht in diese Machenschaften bringen, die maßgeblich durch Recherchen des Miami Herald bekannt wurden. Auch Staranwältinnen wie Liza Bloom kündigten eigene Recherchen an und appellierten an weitere Opfer, ihre Ängste zu überwinden und sich an einen Rechtsbeistand zu wenden.
Of course people are in fear, but it's also very liberating to stand up for your rights and to win and to become empowered and to stand with other women.
Unterdessen wird Justizminister Barr damit beschäftigt sein, politische Schadensbegrenzung zu betreiben. Den Anfang machte er mit der Drohung, dass sich ab sofort kein Komplize und kein Mitverschwörer Jeffrey Epsteins mehr sicher fühlen könnten.
Any co-conspirators should not rest easy.
Soweit der Justizminister. Thilo Kößler war der Berichterstatter. Die Proteste in Hongkong gehen weiter. Der Flughafen ist heute lahmgelegt worden, aber auch die Chinesen werden immer rabiater und warnen. Steffen Wurzel.
Auch 10 Wochen nach Beginn der Massenproteste in Hongkong kommt die Stadt nicht zur Ruhe. Heute war der Flughafen der chinesischen Sonderverwaltungsregion der Mittelpunkt der Proteste. Den 4. Tag in Folge versammelten sich Anti-Regierungsdemonstranten in den Check-in- und Ankunftsbereichen der Terminals. Heute kamen so viele Demonstranten, dass sich das Flughafenmanagement am Nachmittag Ortszeit entschied, alle Abflüge für heute zu streichen. Betroffen waren und sind Verbindungen in die ganze Welt, unter anderem mehrere Abend- und Nachtflüge nach München, Frankfurt und Zürich. So gut wie nicht betroffen waren anfliegende Maschinen. Fast alle landeten heute pünktlich in Hongkong. Die Demonstranten verwandelten den Hongkonger Flughafen in eine Art riesiges Protestcamp mit Sitzstreiks, Sprechchören, Handzetteln und zigtausenden kleinen und großen Plakaten machten sie Stimmung gegen den pro-Festland chinesischen Kurs der Hongkonger Regierung. Erneut forderten die Demonstranten auch eine unabhängige Untersuchung der teils brutalen Polizeieinsätze in den vergangenen Wochen. Immer wieder zeigten die Demonstranten Passagieren auch Handyaufnahmen genau dieser Einsätze. Auch wenn der Betrieb am Hongkonger Flughafen morgen wieder weitgehend normal laufen soll, mit der mehrere Stunden dauernden Totalblockade eines der größten Flughäfen Asiens haben die Proteste eine neue Eskalationsstufe erreicht. Ebenfalls eskaliert hat die Situation heute Chinas Staats- und Parteiführung. Zum einen durch neue Propagandavideos diverser staatlicher Nachrichtenportale. Sie zeigen, unterlegt mit dramatischer Musik, hunderte Meter lange Wagenkolonnen. Zu sehen sind teils gepanzerte Truppentransporter der chinesischen Armee, die sich auf den Weg ins südchinesische Shenzhen machen. Die Stadt ist die Nachbarstadt Hongkongs auf Festland chinesischer Seite. Diese Propagandavideos können also als offene militärische Drohung verstanden werden. Chinas für Hongkong zuständige Regierungsbehörde rüstete heute verbal auf. Sprecher Yang Guang sagte in Peking: Seit Tagen greifen die radikalen Protestierer in Hongkong Polizisten mit gefährlichen Gegenständen an. Sie begehen schwere Gewaltverbrechen und zeigen inzwischen Tendenzen, die sich dem Terrorismus zuwenden. Einen Unterschied zwischen den in den allermeisten Fällen friedlichen Demos und den gewaltsamen Ausschreitungen in Hongkong macht Chinas Staats- und Parteiführung seit Beginn der Proteste nicht. Dass sie die Protestierenden aber nun in die Nähe des Terrorismus rückt, macht deutlich, die Führung in Peking setzt auf Eskalation, nicht auf Nachgeben. Auch die Protestierenden in Hongkong haben heute betont, dass sie weitermachen wollen. Für Sonntag ist in Hongkong eine neue Riesendemo geplant.
Soweit der Bericht von Steffen Wurzel. Die Menschen in Guatemala sind bedroht. Auf jeden Fall gibt es alles. Gewalt, Armut und Korruption. Jetzt haben sie einen neuen Präsidenten gewählt. Ob man Hoffnung hat, dass es sich verbessert, wer weiß. Anne Demmer.
Der Jubel in der Wahlkampfzentrale seiner Partei Vamos war groß. Der ultrakonservative Kandidat Alejandro Yamatei wird neuer Präsident von Guatemala. Es werde ihm eine enorme Ehre sein, Präsident dieses Landes zu sein, erklärte er kurz nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Wir müssen uns jetzt auf drei fundamentale Dinge konzentrieren: die Bekämpfung der Korruption, der Arbeitslosigkeit und der Gewalt. Während des Wahlkampfs hatte er angekündigt, sich sogar für die Wiedereinführung der Todesstrafe im Kampf gegen bewaffnete Banden einzusetzen. Ähnlich wie in den Nachbarländern El Salvador und Honduras leidet das Land unter der Gewalt der Jugendbanden, der Straflosigkeit und massiver Korruption. Rund 60% der über 17 Millionen Einwohner leben unterhalb der Armutsgrenze. Angesichts der gravierenden Probleme im Land sind die Erwartungen an Yamatei hoch. Diese Wählerin fordert: Wir brauchen einen wahrhaftigen Präsidenten, der die Dinge einlöst, die er verspricht. Das ist das, was wir wollen. Die Gewalt muss ein Ende haben. Die Guatemalteken schienen jedoch wenig Vertrauen in die beiden Kandidaten gehabt zu haben. Lediglich rund 43% der 8 Millionen Wahlberechtigten haben an der Stichwahl teilgenommen. Der ultrakonservative Yamatei saß wegen eines brutalen Einsatzes während seiner Zeit als Chef der Gefängnisverwaltung vorübergehend im Gefängnis. Er wurde jedoch freigesprochen. Das neue Asylabkommen, das der scheidende Präsident Jimmy Morales mit US-Präsident Donald Trump geschlossen hat, spielte im Wahlkampf eine zentrale Rolle. Nach der neuen Regelung, sollte sie in Kraft treten, müssten Salvadorianer und Honduraner, die eigentlich in die USA wollen und dabei zwangsläufig auf ihrer Route das mittelamerikanische Land queren, in Guatemala Asyl beantragen, obwohl das Land unter ähnlichen Problemen leidet. Yamatei hatte das Abkommen bislang abgelehnt.
Sie hörten Anne Demmer. Zurück zur Innenpolitik. Es war das erste oder ist das erste Projekt der neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Soldaten sollen kostenlos mit der Bahn fahren. Allerdings im Kleingedruckten wird es viel schwieriger. Schafft sie es? Frank Eichmann.
Es sollte die einfachste Sache der Welt sein, dass eine Regierung einem Staatsunternehmen einen gut begründeten Auftrag gibt und der dann ausgeführt wird. Und doch verhandeln seit Anfang des Jahres Bundesverteidigungsministerium und Deutsche Bahn über kostenlose Reisen für Soldaten in Uniform ab 2020. Ergebnislos bislang. Die guten Gründe neben der stärkeren Sichtbarkeit der Truppe in der Öffentlichkeit sind schnell wiederholt, hier von der Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer selbst im ZDF-Morgenmagazin.
Wenn wir über Terrorismusbekämpfung im Irak, im Mali reden, dann sind es unsere Soldaten, die vor Ort den Kopf hinhalten. Wenn wir über Waldbrandbekämpfung hier reden, sind es im Zweifel unsere Soldaten, die mithelfen. Und ich glaube, das Minimum, was Sie erwarten können von uns, ist, dass Sie die Bahn frei benutzen können.
So sieht es die Ministerin und so sieht es auch Bundeskanzlerin Merkel, die die Initiative ausdrücklich begrüßt und unterstützt, sagt Merkel-Sprecher Steffen Seibert.
Das sind Menschen, die tagtäglich einen Dienst für uns alle leisten. Und mit dieser kostenlosen Bahnfahrt gibt es eine Möglichkeit, es sollte nicht die einzige sein, Anerkennung und Dankbarkeit dafür zu zeigen.
So einfach das klingt, die Probleme stecken im Detail. Die Bahn hätte die Soldaten gern in den weniger stark ausgelasteten Zügen. Das sind die, für die Normalkunden Sparpreise buchen können. Weitere Einschränkung: die Beförderung in ICEs und Fernzügen, auch weil etliche Regionalverbindungen gar nicht von der Bahn, sondern von privater Konkurrenz betrieben werden. Da sagt Frank Fehnrich, Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums:
Wichtig ist für uns, dass die Soldatinnen und Soldaten von ihrem Dienstort, die ja nicht unbedingt in jeder Metropole unseres Landes liegen, sondern auch vielleicht an entlegenen Stellen, bis zu ihrem Heimatort eine vernünftige Verbindung haben und diese zur möglichen Zeit auch kostenlos bekommen.
Es geht um bis zu 800.000 Freifahrten für Soldaten pro Jahr. Jahr. Die Bahn setzt dafür Kosten von 38 Millionen Euro an, will ein eigenes Buchungssystem. Noch so ein Problem im Detail heißt, wie lässt sich verhindern, dass das Bundesverteidigungsministerium für seine Dienstfahrten künftig einfach auf das dann kostenlose Angebot für Soldaten zurückgreift. Nochmal Frank Fehnrich.
Das sind ja genau Teile der Gespräche, das sind genau Teile der Verhandlungen, die geführt werden müssen.
Auch vom Bundesverkehrsministerium, zuständig für die Bahn, bislang wenig Erhellendes. Sprecher Ingo Strater.
Das ist grundsätzlich ein richtiger und guter Vorschlag, aber die Gespräche laufen ganz konkret beim Verteidigungsministerium und da muss man den weiteren Verlauf dann abwarten.
Die Wertschätzung der Nation kann ja wohl nicht an Fragen der Kostenrechnung eines besonders staatsnahen Unternehmens scheitern, wird der Wehrbeauftragte der Bundesregierung heute von der Funke Mediengruppe zitiert und ein symbolischer Kostenbeitrag aus dem Wehretat müsse reichen. Und wie sieht das die Deutsche Bahn? Auf Nachfrage sagt eine Sprecherin nur zwei Dinge. Die Bahn führe derzeit mit der Bundesregierung konstruktive Gespräche und das passiere vertraulich, nicht in der Öffentlichkeit.
Das war der Bericht von Frank Eichmann. Wie kann man die Abwanderung von Menschen aus Dörfern, vor allen Dingen im Osten Deutschlands, verhindern? Damit hat sich eine Studie beschäftigt und sie hat eine Reihe von innovativen Wohn- und Arbeitsprojekten gefunden und untersucht. Johannes Frevel.
Sie sind zwischen 30 und Ende 40, arbeiten überwiegend in der Digitalbranche und geraten dort, wo ihre urbane Karriere begonnen hat, zunehmend an Grenzen. Teilen der Generation Start-up wird es während der Familiengründung in der Stadt zu eng und zu teuer, sagt Rainer Klingelholz vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Deshalb zieht man gern typischerweise gemeinsam mit Freunden aufs Land.
Diese Kreativen suchen sich neue Spielwiesen. Und die finden Sie vielleicht 50 Kilometer außerhalb. Genau solche Projekte haben wir uns angeschaut. Die Digitalisierung ermöglicht es, häufiger ortsunabhängig zu arbeiten. Und da muss man schlicht und einfach sehen, was daraus werden kann. So ein kleiner Ausweichprozess wäre da sicher angebracht. Es ist eine kleine Gegenströmung. Das ist hier keine Trendwende.
Gefragt beim digitalen Klientel sind günstige Immobilien außerhalb der urbanen Speckgürtel. Silvia Henning ist Gründerin der Initiative Neuland 21, die das Landleben mit urbanen Angeboten interessant für Zuzügler machen will. Sie spricht von Speckwürfeln, die Stadtflüchtlinge aufs Land bringen könnten.
Also die digitale Infrastruktur muss natürlich vorhanden sein, denn man kann auch auf dem Land nur digital arbeiten, wenn man dort Internet hat. Die berufliche Flexibilität, die der Einzelne mitbringen muss, diesen Schritt auch gehen zu können. Und das Dritte ist aber tatsächlich, dass an der Stelle in der Binnenmigration von den Kommunen Voraussetzungen für Zuzug geschaffen werden, dieser Zuzug auch wirklich gefördert wird, damit diese Regionen attraktiver werden, weil das ist in Zeiten des demografischen Wandels die einzige Chance, da an der Stelle zu wachsen.
Philipp Henschel ist 36 Jahre, lebt im Berliner Szenebezirk Friedrichshain und hat rund 1,5 Stunden von Berlin entfernt einen verfallenen Vierseitenhof entdeckt. Den will er gemeinsam mit 40 Mitstreitern auf Vordermann bringen. Henschel ist selbstständiger IT-Kaufmann und kann ortsunabhängig arbeiten, wenn es denn Internet gibt. Den Anstoß für den Wechsel aufs Land gaben teure Stadtmieten. Sie machen Leben und Arbeiten mit Kindern schwer. Wirklich deutlich billiger als in der Stadt, das geht indes auch auf dem Land kaum, rechnet Henschel vor.
Das Hofprojekt, das wird wohl mehrere Millionen auch Investitionssummen verschlingen. Wir leben in einem genossenschaftlichen Kontext und es wird für die Region vergleichsweise teuer werden. Wir planen mit Preisen zwischen 8 bis 10 Euro.
Das liegt weit über dem jetzigen Preisniveau im künftigen Dorf des Stadtflüchtlings. Nüchtern betrachtet eine Flucht vor teuren Mietpreisen in der Stadt, die ihrerseits einen Preisschub auf dem Land auslöst.
Sie hörten einen Bericht von Johannes Frevel. Ich habe jetzt Besuch bekommen. Hier bei mir im Studio ist der Kollege Philipp Hinken. Der hat schon mal in die Kommentarspalten von morgen geschaut. Bitte schön.
Da geht es unter anderem um Einweg, Kaffeebecher, Pizzakartons und Burgerverpackungen in öffentlichen Mülleimern. Umweltministerin Schulze will die Hersteller künftig an den Entsorgungskosten beteiligen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt dazu: Der Vorstoß wirke eher wie der panische Versuch, schnell den Eindruck zu erwecken, umweltfreundliche Politik zu machen. Es ist im Grunde bloß die Absichtserklärung, eine EU-Richtlinie umzusetzen. Und das ist alles andere als revolutionär. Zumal im Moment weder klar ist, wie viel die Hersteller zahlen müssen, noch wie die genaue Abgabe an die Kommunen geleistet werden soll. Auch die Allgemeine Zeitung aus Mainz sieht die Vorhaben kritisch. Was bringt es, wenn der Kaffeebecher ein bisschen teurer wird? Die Kämmerer mögen sich freuen, aber die Einwegflut wird dadurch nicht gebrochen. Einzig ein saftiges Pfand könnte die To-Go-Generation vielleicht dazu bringen, auf Mehrweg umzusteigen. Und gegen die Unsitte, seinen Abfall in die Gegend zu feuern, helfen nur gute Erziehung und soziale Kontrolle. Die Ludwigsburger Kreiszeitung geht sogar noch weiter. Mit der geplanten Regelung könnte ein gegenteiliger Effekt eintreten. Manche Konsumenten werden glauben, die wilde Entsorgung sei mit dem höheren Preis sozusagen schon mitbezahlt und sich umso gedankenloser verhalten. Beispiele für solche unerwünschten Effekte gibt es. Die Reutlinger Generalanzeiger hat ein Verbesserungsangebot. Wer Einwegverpackung herstellt, soll sich an den Kosten der Kommunen für die Beseitigung der Reste beteiligen. Allerdings wäre es angemessen, eine Neuregelung mit einem Verfallsdatum zu versehen. Bringen die Hersteller umweltschonendere, mit weniger Müll verbundene Verpackungen auf den Markt, könnte die Abgabe wieder fallen. Und damit zum zweiten Thema, das die Kommentarspalten beherrscht: der Diskussion um Gratisbahntickets für Soldaten. Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt, ein wenig mehr Anerkennung und öffentliche Sichtbarkeit dürften schon sein. Es ist allerdings ein eher symbolischer Schritt, mit dem Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hier bei der Truppe zu punkten versucht. Ein wenig erinnert dieser Start ins neue Amt an ihre Vorgängerin von der Leyen, die anfangs ebenfalls auf eher weiche Themen setzte. Den Ausbau der Kinderbetreuung zum Beispiel und die Modernisierung der Kasernen. AKK auf Irrwegen tönen die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Der CDU-Vorsitz in Zeiten der angeknacksten Großen Koalition und Merkel-Dämmerung hat eine sehr geringe Fehlertoleranz. Das sollte jedoch nicht dazu führen, dass die Verteidigungsministerin keine heißen Eisen anpackt, nur weil sie scheitern könnte. Mit Blick auf den anhaltenden Streit der Deutschen Bahn fragt sich der Mannheimer Morgen, ob Kramp-Karrenbauer vielleicht schon an diesem vermeintlich kleinen Thema scheitert. Je länger der Streit um die reichlich simpel klingende Idee des freien Benutzens der Bahn für Soldaten dauert, desto gefährlicher wird er für AKK werden. Denn irgendwann könnte gefragt werden, wenn sie schon das nicht hinbekommt, wie soll sie dann erst die tatsächlichen Schwierigkeiten der Bundeswehr lösen?
Herzlichen Dank, das war der Kollege Philipp Hinken, das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Wir sind dann für heute am Ende unserer Sendung angekommen, das war der Tag. Ich bedanke mich bei Ihnen auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen, die hier mitgewirkt haben. Ich sage Ihnen noch, was wir morgen früh ab 5 Uhr für Sie haben. Ann-Kathrin Büsker ist dann für Sie da und um 8.10 Uhr geht es dann um die Frage Taliban und die Verhandlungen. Ein Interview mit Roderich Kiesewetter von der CDU. Mein Name ist Jürgen Zurheide, ich sage bis demnächst und tschüss. Tschüss.